Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen. Positive Signale für eine neue Regierung kommen heute Abend aus Rom. Die Vertreter der Fünf-Sterne-Bewegung und des sozialdemokratischen Partito Democratico sind sich einig geworden, ein Regierungsbündnis zu bilden. Wir ordnen die jüngsten Entwicklungen gleich mit unserem Korrespondenten ein. Ich hoffe, dass Sie eine angenehme und produktive Sommerpause hatten. Mit diesen netten Worten beginnt der Brief von Boris Johnson an die britischen Abgeordneten. Dann aber lässt Großbritanniens Premierminister eine Bombe platzen. Er verordnet den Parlamentariern eine Zwangspause. Seine Begründung: Er will sein Regierungsprogramm auf den Weg bringen und sich auch anderen Fragen als dem Brexit widmen. Für die Zwangsbeurlaubten ist das ein durchsichtiges Manöver, um ihnen beim Brexit die Hände zu binden. Weder einen Aufschub noch einen Austritt ohne Abkommen könne man so verhindern, empören sich die Volksvertreter. Wir berichten in dieser Sendung aus London und wir sprechen über die jüngsten Entwicklungen mit Klaus Stolz. Er ist Professor für britische und amerikanische Kultur- und Länderstudien an der Technischen Universität Chemnitz. Eine Woche lang haben in Rom diejenigen verhandelt, die sich mal Spinnefeind waren, die europaskeptische und globalisierungskritische Fünf-Sterne-Bewegung und den sozialdemokratischen Partito Democratico verbindet eigentlich eine jahrelange erbitterte Feindschaft. Die beiden Parteien haben aber ein Ziel gemeinsam: Sie wollen Matteo Salvini von der extrem rechten Lega als Ministerpräsidenten verhindern. Auf diesen Posten hätte der ehemalige Innenminister gute Chancen gehabt, wäre es, wie von ihm erhofft, zu einer Neuwahl gekommen. Vor wenigen Stunden kam die Meldung aus Rom, die Sozialdemokraten und die Fünf Sterne haben sich auf eine Regierungskoalition geeinigt. Jörg Seiselberg habe ich gefragt, was jetzt entscheidend war.
Wichtig war, dass sie sich auf eine gemeinsame Personalie denn doch einigen konnten. Das war ja der große Streitpunkt in den vergangenen Tagen. Da hat man sich dann am Ende durchgerungen auf Seiten der Demokraten. Den Fünf-Sterne-nahen Regierungschef konnte auch als Ministerpräsidenten einer neuen Regierung zu akzeptieren. Das war der Durchbruch. Das war das, was beide dann heute auch dem Staatspräsidenten vorgetragen haben, dass sie bereit sind, eine Koalition zu machen, an deren Spitze dann stehen soll eben erwähnter Giuseppe Conte. Wobei man anmerken muss, eine ganz wichtige Sache: programmatisch ist da noch nicht letztendlich der Strich drunter, da muss in den nächsten Tagen noch verhandelt werden. Das wird Aufgabe sein, dann von Conte, wenn er den Regierungsbildungsauftrag offiziell hat, einerseits die Minister dann natürlich auch ausfindig zu machen, aber auf der anderen Seite gemeinsam mit den beiden Koalitionspartnern ein Programm auszuarbeiten.
Und das heißt auch, die Fünf-Sterne-Bewegung will die Mitglieder noch über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Kann es also sein, dass diese Regierungsbildung doch noch scheitert?
Ja, da gibt es noch ein paar Hürden. Zum einen das erwähnte Programm, das jetzt ausgearbeitet werden muss, dann sicherlich die von Ihnen angesprochene Abstimmung der Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung. Da gab es viel Kritik in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken, wenn man sich da mal die Facebook-Seite von Di Maio, dem Vizepremier und Führer der Fünf-Sterne-Bewegung, angeschaut hat, dann war da viel, viel Kritik daran, dass man jetzt mit den Demokraten zusammengeht, die man ja jahrelang kritisiert hat. Also das ist alles andere als sicher. Und dann die dritte große Hürde natürlich: Man muss eine Mehrheit im Parlament bekommen. Gerade im Senat gibt es da eine sehr knappe Mehrheit bislang an Senatoren für Fünf-Sterne-Bewegung und Demokraten. Also auch das wird dann sicherlich nochmal ein spannender Punkt.
Welche Reaktionen gibt es denn in Italien?
Das ist noch so frisch, dass es breite Reaktionen noch nicht gibt, aber einer hat schon reagiert, bevor die Entscheidung überhaupt bekannt war, und das war Matteo Salvini, der bereits gestern gesagt hat, als sich diese Koalition abzeichnete, das sei eine Koalition und eine Regierung dann der Verlierer, die keine Mehrheit habe in der Bevölkerung. Und er hat auch heute dann nach seinem Termin bei Staatspräsident Mattarella so eine Art Verschwörungstheorie verbreitet, dass diese Regierung nämlich angestoßen sei von außerhalb Italiens. Namentlich nannte er da Frankreich und Deutschland. Also er will so ein bisschen diese neue Regierung dann als Marionette Paris und Berlins darstellen. Sicherlich vor dem Hintergrund, dass gerade in der Wählerschaft der Lega Berlin und Paris so ein bisschen als Feindbild sind seit einigen Monaten. Also da will er versuchen, diese Regierung gleich negativ zu brandmarken als eine, die abhängig ist von dem, was Macron und Merkel sagen.
Welche Kursänderungen in Italiens Politik sind denn von dieser neuen Regierung zu erwarten, wenn sie denn so zustande käme?
Ja, das ist eine Frage, die man seriös derzeit noch nicht beantworten kann, weil wir das Programm dieser Regierung nicht kennen. Das ist für deutsche Verhältnisse sehr ungewöhnlich, wo ja erst einmal man sich über das Programm verständigt und auf der Grundlage dieses Programms sich überlegt, wie dann die Personalien aufgeteilt werden. Hier ist es zum Teil anders. Da wird erstmal der Ministerpräsident bestimmt. Der bekommt jetzt den Regierungsbildungsauftrag und in den nächsten Tagen wird man sich dann über das Programm im Detail unterhalten. Es gibt da allerdings bereits positive Signale von beiden Parteien, die zusammengesessen haben, gestern und heute Vormittag nochmal. Und danach hieß es, man sei eigentlich auf einem guten Wege, gerade in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik, auch beim Thema Familie und Umwelt. Da ist man auch relativ nah beieinander zwischen diesen Parteien, trotz des Streits in den vergangenen Jahren. Aber was die Programmatik anbelangt, ist die Fünf-Sterne-Bewegung zumindest in diesen Bereichen sehr viel näher an den Demokraten, als sie es an der Lega gewesen ist.
Kann man voraussehen, ob sich was ändern wird in den Bereichen, die für den Rest Europas besonders wichtig sind, die Haushaltspolitik oder die Flüchtlingspolitik?
Ja, die Flüchtlingspolitik in der Tat könnte ein großer Streitpunkt noch werden in den nächsten Tagen. Das hat sich angedeutet aufgrund der Diskussionen, die wir erlebt haben in den vergangenen Tagen. Da haben die Demokraten ganz klar gesagt, sie wollen einen kompletten Kurswechsel. Sie wollen das, was Salvini beschlossen hat, auf jeden Fall vom Tisch. Aber die Fünf Sterne zögern da ein bisschen, weil es natürlich auch für die eigene Anhängerschaft schwer darstellbar ist, warum man vor ein paar Wochen Ja gesagt hat zu einem neuen Gesetz und dann in einer neuen Regierung auf einmal sagt, Mensch, da haben wir uns geirrt, das machen wir alles ganz anders. Also das wird sicherlich noch ein schwieriger Diskussionspunkt. Die Haushaltspolitik ist ein anderes Thema, das sicherlich noch Konfliktstoff birgt, denn die Demokraten sind da eher auf einer Linie, die schon darauf achtet, dass man die 3% Defizitgrenze einhält. Die Fünf-Sterne-Bewegung hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie das nicht ganz so ernst nimmt. Also da dürften sicherlich noch Konflikte zu erwarten sein. Die Fünf-Sterne-Bewegung, auch traditionell eine europaskeptische Partei. Die Demokraten gerieren sich selbst als die Europapartei Italiens. Also das sicherlich auch ein Feld, in dem es noch ein bisschen Fingerhakeln geben wird in den nächsten Tagen.
Einschätzungen aus Rom von Jörg Seiselberg. Die Zeit, in der das britische Parlament sich zum Brexit noch irgendwie einbringen kann, läuft den Abgeordneten in London jetzt definitiv weg. Schuld an der aktuellen Entwicklung ist Premierminister Johnson. Er hat bei der Queen eine Sitzungspause des Parlaments beantragt, die einen Monat lang dauern soll, von Mitte September bis Mitte Oktober. Und die Queen hat dem auch schon zugestimmt. Das bedeutet, lediglich nächste Woche und dann noch einmal zwei Wochen vor dem 31. Oktober, an dem Großbritannien aus der EU ausscheiden soll, können die Parlamentarier zusammenkommen, um sich mit diesem Szenario auseinanderzusetzen. Das ist zu wenig Zeit, den Austritt ohne ein Abkommen zu verhindern oder aufzuschieben, heißt es von Seiten der Abgeordneten. Der Plan, Premierminister Johnson durch ein Misstrauensvotum zu stürzen, könnte jetzt an Fahrt aufnehmen. Sabine Mattei berichtet aus London.
Die britischen Oppositionsparteien hatten schon geahnt, dass ihnen wenig Zeit bleiben würde, um den ungeregelten Brexit zu verhindern, den Premierminister Johnson offenbar riskieren will. Und tatsächlich, Johnson möchte die Unterhausabgeordneten nun gleich nach der Rückkehr aus der Sommerpause nächste Woche wieder bis Mitte Oktober in den Zwangsurlaub schicken. Jeremy Corbyn, Chef der oppositionellen Labour-Partei, verurteilte den Schritt.
What the Prime Minister is doing is a sort of smash and grab on our democracy in order to force through.
Das ist ein Überraschungskuh des Premierministers gegen unsere Demokratie, um einen harten Brexit durchzudrücken. Johnson dagegen begründete die drastische Maßnahme mit politischer Dringlichkeit. Seine Regierung wolle mit der Vorstellung ihrer Pläne für das Land nicht bis zum 31. Oktober warten, wenn Großbritannien nach jetzigem Stand aus der EU austritt.
We need new legislation. We've got to be bringing forward new and important bills.
Neue, wichtige Gesetzesinitiativen müssten schnell auf den Weg gebracht werden, so Johnson, der erst seit Juli britischer Premier ist. Königin Elisabeth hat dem Schritt nun zugestimmt. Sie wird sein Programm also am 14. Oktober formell im Parlament vorstellen, nur zwei Wochen vor dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Das heißt aber auch, die Opposition hat nun kaum noch eine Chance, den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU Ende Oktober zu verhindern. Parlamentspräsident John Bercow bezeichnete Johnsons Schritt per Twitter als Frevel gegen die Verfassung. Die Abgeordnete Anna Soubry von Change UK, eine Brexit-Gegnerin, sprach von einer Schande.
It's disgraceful. It's unprecedented. Look,
das ist noch nie dagewesen. Unser Land steckt in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das Parlament hat bei jeder Gelegenheit bekräftigt, dass es keinen ungeregelten Brexit will. Und Johnson weiß das. Nur wenige Brexiteers hielten dem Premierminister jetzt die Stange, etwa die konservative Pauline Latham. Ich bin ganz entspannt. Boris Johnson muss eben tun, was er tun muss, um den Brexit durchzubekommen. Das Land will den Brexit. Es hat dafür gestimmt. Anders Lathams Parteifreund Dominic Grieve, der vehement für den britischen Verbleib in der EU eintritt. Er sprach von einem Skandal und ein Misstrauensvotum gegen die Regierung Johnson rücke nun vermutlich sehr schnell näher. Das käme Labour-Chef Corbyn zu Pass, der bereits einen Showdown im Parlament ankündigte. Die Opposition werde alles tun, um die Zwangspause zu verhindern, wenn das Unterhaus nächste Woche zusammenkommt. Dort haben Johnsons Tories nur eine hauchdünne Mehrheit.
Informationen aus London von Sabina Mattei. Vor der Sendung habe ich mit Klaus Stolz gesprochen. Er ist Professor für britische und amerikanische Kultur- und Länderstudien an der Technischen Universität Chemnitz. In einem Kommentar in der Zeitung Tagesspiegel heißt es heute, der Plan von Johnson sei eine Ohrfeige für die Demokratie. Ich habe Klaus Stolz gefragt, ob er das auch so sieht.
Das ist sicher nicht ganz falsch.
Warum?
Naja, er versucht hier seine politische Position durchzusetzen, wohl wissend, dass das Parlament eine entgegengesetzte hat. Es gibt eine klare Mehrheit gegen einen No-Deal-Brexit im Parlament und er beruft sich dabei auf ein Referendum, also auf Volkeswille. Aber das ist eine sehr einseitige Interpretation dieses Volkswillens.
Aber rechtlich darf er das und das ist jetzt auch nicht unbedingt unüblich, dem Parlament eine Pause zu verordnen, wenn ein Regierungsprogramm vorbereitet wird.
Nein, das ist sogar üblich, das ist der Normalfall. Das ist alles in Ordnung und das ist ja auch das, was er sagt. Er sagt, das ist Business as usual, das ist ein vollkommen normaler parlamentarischer Vorgang. Es gibt aber doch ein paar Unstimmigkeiten. Denn erstens hat diese parlamentarische Sitzungsperiode bereits über 2 Jahre gedauert. In der Regel dauert die nur 1 Jahr. Es gibt keinerlei Grund, die genau jetzt enden zu lassen. Also das ist ein reines politisches Kalkül. Und zum Zweiten ist es so, dass wir seit 1980 etwa, also seit den 80er Jahren, glaube ich, nie mehr eine längere Unterbrechung durch so eine Ende der Sitzungsperiode hatten als ein paar Tage, immer weniger als eine Woche. Also auch die Länge dieser Pause spricht eindeutig für ein politisches Kalkül und keineswegs für einen normalen parlamentarischen Alltag.
Also Sie würden ganz klar sagen, das Ziel von Johnson ist hier, den Widerstand der Abgeordneten zu brechen.
Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel.
Er sagt ja selber zu diesem Vorwurf, dass er das Parlament entmachten wollte, das sei völlig unwahr und die Abgeordneten hätten reichlich Zeit, über den Brexit zu debattieren. In der Tat kommen die noch zusammen. Warum reicht diese Zeit nicht?
Nein, da muss man mal abwarten, ob die Zeit nicht reicht. Es ist ja so, dass um den No-Deal-Brexit zu verhindern, wurden ja in den letzten Wochen und Monaten schon verschiedene Szenarien diskutiert. Und gerade erst jetzt in den letzten Tagen hat man sich entschieden, Jeremy Corbyn als Oppositionsführer hat sich dann auch dafür eingesetzt, denn okay, wir wählen den Weg, dass das Parlament ein eigenes Gesetz einbringt, das dem Premierminister verbietet, diesen No-Deal durchzuführen. Diese Variante, die ist meines Erachtens jetzt gestorben, weil ich nicht glaube, dass die Zeit dafür noch reicht. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, den No-Deal noch zu verhindern.
Sondern was gibt es noch?
Ja, das in Ihrer Anmoderation bereits angesprochene Misstrauensantrag gegen Johnson, gegen den Premierminister. Boris Johnson könnte damit der kürzeste Premierminister für Großbritannien überhaupt sein, wenn es dazu kommt.
Also Sie rechnen damit, nächste Woche wäre das dann ja wirklich so eine Art Showdown im Parlament. Sie können sich das vorstellen, dass sich die Opposition und eventuell Teile der Tories doch noch zusammenfinden und Boris Johnson stürzen.
Ja, ein zentrales Problem ist, dass es nicht nur eine Mehrheit gegen Johnson bedarf. Ich glaube, die wäre da. Die Mehrheit gegen Johnson ist da und die Mehrheit gegen den No-Deal-Brexit ist da. Es braucht gleichzeitig noch eine positive Mehrheit für einen neuen Premierminister. Denn nach der aktuellen Rechtslage ist es so, dass wenn Johnson über ein Misstrauensvotum stürzt, hat er 14 Tage Zeit, eine neue Mehrheit sich zu beschaffen. Oder das Parlament findet einen anderen Regierungschef, der das Vertrauen des Parlaments hat. Wenn das nicht ist, wenn es nur das Misstrauensvotum gibt, 14 Tage verstreichen und es gibt keinen neuen Regierungschef, dann gibt es neue Wahlen. Das bedeutet aber auch, dass Johnson so lange im Amt bleibt. Und das bedeutet No Deal.
Und dieses Szenario, das Sie ansprechen, diese Möglichkeit eines neuen Premierministers, da hat sich ja Corbyn schon von der Labour-Partei zur Verfügung gestellt. Da konnte man sich drauf nicht einigen. Sind Sie denn optimistisch, dass die Abgeordneten tatsächlich jemanden finden würden, zu dem sie alle zustimmen könnten?
Ja, das ist genau das zentrale Problem. Also richtig optimistisch bin ich nicht, aber es ist natürlich so, dass gerade in der konservativen Partei niemand eigentlich gegen den eigenen Regierungschef stimmen will. Und das schiebt man natürlich dann so lange raus, bis es gar nicht mehr anders geht. Jetzt müsste es aber jedem klar sein, dass nächste Woche die letzte und einzige Chance ist, wahrscheinlich einen No-Deal zu verhindern. Und da haben doch einige Tories schon relativ deutlich gesagt, also wenn es so weit kommt, also dann sind sie auch bereit, das zu tun. Corbyn zu wählen, das ist natürlich harter Tobak für viele. Eventuell kann man sich auch noch auf was anderes einigen, eventuell kann man sich nicht einigen. Das wird genau das Problem sein. Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber das ist die einzige Chance. Ist, einen neuen Premierminister zu finden,
wer
den man sich hier einigen kann.
Wer wäre denn ein vorstellbarer alternativer Kandidat zu Corbyn?
Naja, also was immer wieder ins Spiel gebracht wird, sind alte Abgeordnete, lang gediente Abgeordnete, die aber mittlerweile Hinterbänkler sind, von denen man jetzt nicht erwartet, dass sie dann irgendwelche in Führungspositionen kommen, wo es klar wird, dass das reine Übergangspremierminister wären. Das ist das, was die Liberaldemokraten schon gefordert haben. Ich glaube aber nicht, dass es so weit kommt. Ich glaube, dass die Tories und auch die Liberaldemokraten Corbyn schlucken müssen und ihm das Amt antragen.
Jetzt schimpfen viele auf Johnson und sein Vorgehen. Könnte man nicht auf der anderen Seite sagen, dass es überhaupt so weit gekommen ist? Daran sind die Parlamentarier selber schuld, denn die hätten ja auch Zeit genug gehabt, in den letzten Jahren einen Brexit zum Beispiel mit Abkommen zu ermöglichen.
Ja, das ist einfach. Das ist auch ein bisschen das, was die Regierung zum Teil versucht, dem Parlament, den Parlamentariern, den Politikern die Schuld in die Schuhe zu schieben. Johnson versucht es auch immer wieder. Man muss aber mal genau hingucken, warum das alles so lange gedauert hat. Theresa May hat über Jahre hinweg diese Verhandlungen an sich gerissen und hat das Parlament überhaupt nicht mitsprechen lassen. Ist dann mit einem fertigen Deal gekommen und der ist mehrfach gnadenlos durchgefallen und hat aber auch nie irgendwie versucht, ernsthaft mit der Opposition, mit den Parlamentariern ins Gespräch zu kommen. Also wenn man hier Fehler sucht, und es gibt genügend, dann sind sie aber zuallererst bei der britischen Regierung zu finden.
Die Einschätzung von Klaus Stolz, er ist Professor für britische und amerikanische Kultur- und Länderstudien an der Technischen Universität Chemnitz. Herr Stolz, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Es ist eine riesige Aufgabe und es brauchte eine extra eingerichtete Kommission dazu, um die politischen Beschlüsse zu fassen. Aber seitdem ist klar, Deutschland soll bis 2038 schrittweise aus der Kohle aussteigen. Damit das einigermaßen glatt über die Bühne geht, bekommen die betroffenen Regionen Milliardenhilfen vom Bund. Die hat das Kabinett in Berlin heute beschlossen. Insgesamt 40 Milliarden Euro sollen dabei helfen, in den Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt neue Jobs entstehen zu lassen. Stefan Dietjen berichtet.
Das Gesetzgebungsverfahren folgt einer politischen Dramaturgie. Im Mai hatte das Bundeskabinett wenige Tage vor der Europawahl Eckpunkte zur Umsetzung des Kohlekompromisses verabschiedet. Heute, kurz vor den Landtagswahlen in den betroffenen Ländern Sachsen und Brandenburg, beschließt die Bundesregierung nun den Gesetzentwurf für Strukturhilfen in den Braunkohleregionen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier folgt damit im Wesentlichen den Vorschlägen, die die Kohlekommission Anfang des Jahres vorgelegt hatte.
Wir haben damit unser Wort gehalten und wir setzen damit ein Signal, dass der Staat bereit ist, die Menschen zu unterstützen, sie nicht alleine lässt und dafür sorgt, dass am Ende des Prozesses gemeinsam mit der Wirtschaft mehr Arbeitsplätze entstehen können als ursprünglich bestanden.
Insgesamt 40 Milliarden Euro will der Bund bis zum Jahr 2038 zur Verfügung stellen, um den Strukturwandel in den Braunkohleregionen zu fördern. Der größte Teil, 36 Milliarden, will der Bund selbst investieren in Infrastruktur, Straßen- und Bahnverbindungen, Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen. 14 Milliarden sollen für Projekte der Länder zur Verfügung gestellt werden. Im ersten Schritt gehen davon 3,6 Milliarden nach Brandenburg, 3,5 Milliarden nach Sachsen und 1,7 Milliarden Milliarden nach Sachsen-Anhalt.
Die Regionen können mit diesen Finanzhilfen ihre Wirtschaft ankurbeln, etwa über Investitionen in wirtschaftsnahe Infrastruktur, Breitbandausbau oder den öffentlichen Nahverkehr.
Verspricht Peter Altmaier. Zu den Nutznießern der Bundeshilfen gehört auch Nordrhein-Westfalen, wo man bereits Erfahrung mit dem Strukturwandel im Ruhrgebiet hat. Ministerpräsident Armin Laschet zeichnet nun auch das Bild von blühenden Technologiezentren in den noch bestehenden Braunkohlerevieren.
Da, wo ein Braunkohlekraftwerk war, kann in Zukunft vielleicht ein Power-to-Store-Kraftwerk sein, was Energie speichern kann. Die Wissenschaftseinrichtungen rund um das Rheinische Revier werden mit dem Geld gestützt, Verkehrsanbindungen werden hergestellt, sodass eine dynamische, eine nachhaltige Region jetzt entstehen kann.
In welchen Schritten genau der Braunkohleabbau in Rheinland, Lausitz und Mitteldeutschland enden soll, ist noch offen. Klar ist lediglich das Enddatum 2038. Den genaueren Zeitplan will die Bundesregierung im Oktober beschließen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke begrüßt es, dass mit dem Strukturhilfegesetz heute zunächst eine weiterreichende Zukunftsperspektive eröffnet wurde.
Es ist wichtig, den Menschen zu sagen, was passiert. Und deswegen ist es wichtig, dass das Strukturstärkungsgesetz zuerst kommt. Denn das Strukturstärkungsgesetz wird die einzelnen Maßnahmen beinhalten, die per Gesetz beschlossen werden sollen.
Aus Sicht der grünen Opposition dagegen lässt die Bundesregierung mit ihrem Gesetzgebungsfahrplan aus fadenscheinigen Gründen entscheidende Fragen offen.
Jetzt einfach mal ein paar Tage vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen Milliarden zu verteilen, ohne zeitgleich einen Beschluss zum Kohleausstieg mit zu beschließen, das bringt keine Planungssicherheit, was es dringend gerade in der Lausitz braucht, sondern es führt zu weiterer Verunsicherung.
Kritisiert die Co-Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock. Nach Auffassung der Grünen müsste der Kohleausstieg insgesamt schneller vorangetrieben werden. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel dagegen würde die umstrittenen Kraftwerke am liebsten länger laufen lassen.
Hier werden Arbeitsplätze abgebaut in sehr guten, sehr modernen Kraftwerken. Und wir beziehen Strom aus Schrottkraftwerken aus dem Ausland.
Derzeit produziert die deutsche Stromwirtschaft indes noch erhebliche Überkapazitäten und exportiert mehr als dreimal so viel Strom, wie aus dem Ausland in Belastungszeiten eingeführt wird. Die Frage aber, ob und wie der Strombedarf auch nach dem Ausstieg aus Kohle und Atomkraft gedeckt wird, bleibt umstritten.
Stefan Detjen berichtete. Brasiliens Präsident Bolsonaro will die zugesagte Hilfe der G7-Staaten zum Löschen der Feuer im Amazonas nun doch annehmen. Ivo Marusczyk.
Es ist keine Kehrtwende, aber zumindest nimmt die Regierung von Präsident Bolsonaro ihren aggressiven Ton etwas zurück und sie lehnt internationale Hilfe für die Brandbekämpfung am Amazonas nicht mehr brüsk ab. Das Außenministerium in Brasilien teilte mit, man werde die umgerechnet 11 Millionen Euro annehmen, die Großbritannien als Hilfe angeboten habe. Die brasilianische Regierung könne allein über die Verwendung dieser Mittel entscheiden, also keine Einmischung von außen. Und genau das hatte Brasilien gestern auch als Bedingung genannt, um die 20 Millionen Dollar anzunehmen, die die G7-Staaten beim Gipfel in Biarritz angeboten hatten. Eine Bedingung, die für die Geldgeber allerdings unannehmbar sein dürfte. Schließlich hat Jair Bolsonaro immer wieder deutlich gemacht, dass der Schutz der Regenwälder ihm egal ist. Er bezweifelt, dass der Klimawandel vom Menschen verursacht wurde und er ist auf die Unterstützung der mächtigen brasilianischen Agrarlobby angewiesen. Immerhin setzt Bolsonaro seine Privatfehde mit Frankreichs Präsident Macron nicht mehr fort. Bolsonaros beleidigender Spruch gegen Macrons Frau Brigitte wurde inzwischen aus den sozialen Netzwerken gelöscht.
Während die Waldbrände im Amazonasgebiet für weltweiten Alarm sorgen, fasst US-Präsident Trump offenbar die großflächige Abholzung von Regenwäldern in Alaska ins Auge. Thorsten Teichmann.
US-Präsident Trump soll das Landwirtschaftsministerium aufgefordert haben, die 67.500 Quadratkilometer des Tongass National Forest in Alaska nicht länger unter besonderen Schutz zu stellen. Das berichtet die Washington Post und bezieht sich auf ein Gespräch zwischen Trump und dem Gouverneur des Staates Alaska, Mike Dunleavy. Der Park hat eine Fläche, die fast so groß ist wie der gesamte Freistaat Bayern. Es ist der größte zusammenhängende Regenwald außerhalb der Tropen, mit einem einmaligen Ökosystem, entscheidend für Tiere und Menschen, sagen Umweltschützer. Lokalpolitiker in Alaska drängen dagegen seit langem darauf, Beschränkungen aufzuheben. Die Hälfte des Gebiets wäre betroffen, schreibt die Zeitung, und zunächst soll es darum gehen, mehr Straßen zu bauen. Das war seit 20 Jahren in einigen Teilen des Regenwalds verboten. Damit ist noch nicht gesagt, dass auch die Rodung der Bäume wieder beginnt. Die Behörden der Forstwirtschaft weisen nur noch gut 6% des Waldes für den Holzhandel aus. Allerdings ist die Sorge bei Umweltschützern groß, dass auch Bergbau und Energie Interesse an Rodungen haben, um anschließend nach Bodenschätzen zu suchen. Die Washington Post zitiert einen früheren Mitarbeiter der Trump-Administration mit den Worten, Forstwirtschaft sei für Trump zu einer Obsession geworden.
Mit einem deutlichen Bekenntnis zu mehr Schutz von gefährdeten wilden Pflanzen und Tieren ist in Genf die Konferenz der Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzübereinkommens zu Ende gegangen. Karl-Dietrich Meurer.
18 weitere Arten von Haien und Rochen wurden in die Liste von geschützten Arten aufgenommen. Beispielsweise dürfen die als Delikatesse gefragten Makrohaie künftig nur gefischt bzw. gehandelt werden, wenn dadurch deren Bestände nicht gefährdet werden. Ohne eine weitere Diskussion bestätigte das Plenum der Genfer Artenschutzkonferenz eine entsprechende Vorentscheidung. Von dem Treffen geht ein starkes Signal für mehr Schutz von gefährdeten wilden Pflanzen und Tieren aus. Für 142 Tier- und 20 Pflanzenarten wurden die Regelungen für den internationalen Handel verschärft, etwa für Giraffen oder für Reptilien, die als Haustiere gehalten werden. Versuche, das strikte Handelsverbot für Elfenbein und Nashorn aufzuweichen, wurden abgeschmettert. Gescheitert ist der Versuch, die im Regenwald lebenden Glasfrösche unter Schutz zu stellen. Die deutsche Delegation zeigte sich insgesamt sehr zufrieden mit dem Verlauf des Treffens. Auch Tier- und Naturschutzverbände beurteilten die Konferenz als eine der erfolgreichsten bisher. Regelrecht verärgert sind dagegen die afrikanischen Länder, die unter Verweis auf eine Erholung ihrer Elefantenbestände eine Lockerung des Elfenbeinhandels erreichen wollten. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen regelt den internationalen Handel mit gefährdeten Wildtieren und Pflanzen. Derzeit stehen rund 36.000 Arten unter Schutz.
Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner trifft sich morgen mit Waldbesitzern und Forstwirten, um über Nothilfen für den Wald zu beraten. Vertreter der Forstwirtschaft stellten heute schon ihre Forderungen vor. Claudia Plass.
Hitze, Trockenheit, Stürme und Schädlingsbefall haben zu großen Schäden in den Wäldern geführt. Betroffen sind laut Forstwirtschaft und Waldbesitzer alle Baumarten, von der Fichte über die Kiefer bis hin zur Buche. Insgesamt seien 110.000 Hektar Wald zerstört. Die Zahlen könnten aber wegen der anhaltenden Trockenheit weiter steigen, machte der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates Schirmbeck deutlich. Nötig seien rund 2,5 Milliarden Euro Soforthilfe für den gesamten Wald in Deutschland, nicht nur für die Privatwälder. Das Geld werde benötigt, um Totholz aus den Wäldern zu beseitigen und um die Wälder standort- und klimagerecht aufzuforsten. Das Geld müsse schnell und unbürokratisch bei den Betroffenen ankommen, forderte auch der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände von der Marwitz. Er betonte:
Die Klimaveränderungen haben maßgeblich jetzt zu diesem Drama geführt. Es ist letztlich von uns allen, der Gesamtgesellschaft, mit verursacht. Also insofern ist es auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, jetzt dieses Thema zu bearbeiten.
Insgesamt gäbe es keine schnellen Antworten. Von der Marwitz forderte einen Pakt für den Wald unter Beteiligung von Organisationen und Verbänden und über Parteigrenzen hinweg.
Die Deutsche Bank hat zugegeben, dass sie im Besitz der Steuerunterlagen von US-Präsident Trump ist. Antje Passenheim.
Die ehemalige Hausbank des heutigen Präsidenten erklärte in einer Mitteilung an ein amerikanisches Berufungsgericht, sie besitze Steuererklärungen der Familie Trump. In den Akten schwärzte die Bank jedoch die Namen der betreffenden Personen mit Verweis auf den Schutz ihrer Privatsphäre. Hintergrund ist, dass Donald Trump sich seit langem weigert, seine Steuererklärungen offenzulegen. Dies ist normalerweise bei US-Präsidenten üblich. Die Demokraten im Kongress dringen darauf. Sie möchten unter anderem wissen, ob es Hinweise darauf gibt, dass Trump oder Familienmitglieder vor seiner Wahl zum Präsidenten halfen, russische Gelder durch Geschäfte oder Immobilien zu waschen. Sie wollen herausfinden, ob es finanzielle Verwicklungen gab, durch die etwa Russland Einfluss auf die amerikanische Politik hätte. Die Deutsche Bank hat Trumps Immobilienfirma über mehrere Jahre hinweg Millionenkredite gewährt und dadurch Einblick in seine Finanzen. Seit die Demokraten im Kongress die Mehrheit übernommen haben, versuchen sie, die Herausgabe dieser Dokumente zu erzwingen. Doch die Bank hatte sich bislang geweigert. Trump und drei seiner Kinder verklagten kürzlich sogar die Bank um die Weitergabe von Dokumenten an die zuständigen Ausschüsse im Repräsentantenhaus zu stoppen. Schließlich hatte das Berufungsgericht das Geldinstitut aufgefordert zu erklären, ob es die angeforderten Steuererklärungen von Trump habe. Ob die Deutsche Bank die Unterlagen auch tatsächlich aushändigen muss, ist allerdings nicht sicher.
Und den Tag an der Börse in Frankfurt fasst Bastian Schreiber zusammen.
Der Softwarehersteller TeamViewer aus dem baden-württembergischen Göppingen will an die Börse, noch in diesem Jahr. Es bahnt sich damit der größte Börsengang im Technologiebereich seit dem Jahr 2000 an. TeamViewer bestätigte heute die Pläne. Man erhoffe sich durch den Gang an die Börse unabhängiger zu werden von der Konkurrenz. Analysten schreiben dem Softwarehersteller einen Wert von 4 bis 5 Milliarden Euro zu. Wie groß das Aktienvolumen am Ende sein wird, ist aber noch offen. Auch an anderer Stelle dreht sich das Karussell der gehandelten Titel. Die Deutsche Börse legt kommende Woche fest, wie sich die Barometer zusammensetzen. Analysten gehen davon aus, dass ein Gründungsmitglied aus dem DAX absteigen wird. Es geht um den krisengebeutelten Stahlkonzern ThyssenKrupp. Zu heftig ist in den vergangenen Monaten der Wertverlust der Aktie ausgefallen. Wer für ThyssenKrupp in den DAX aufrückt, ist noch offen. Als Kandidaten stehen der Münchner Triebwerkshersteller MTU und der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen bereit. Im Tagesverlauf tat sich der DAX heute schwer. Am Mittag rutschte das Börsenbarometer über 1% nach unten. Einige Börsianer zeigten sich entsetzt von den Plänen des britischen Premiers Boris Johnson. Dass er das Parlament in den Zwangsurlaub schickt, lässt einen ungeordneten Austritt aus der EU immer wahrscheinlicher werden. Zum Tagesabschluss setzte der Deutsche Leitindex dann doch noch zur Aufholjagd an. Der DAX schloss bei 11.701 Punkten, 0,25% weniger als gestern.
Umweltschützer fordern seit langem, Wiesen und Felder weniger zu düngen, damit nicht so viel Nitrat im Grundwasser landet. Nitrat ist an sich wichtig, damit Pflanzen wachsen und erst einmal schadet es dem Menschen nicht. Zu viel davon kann die Natur aber aus dem Gleichgewicht bringen und es können gesundheitsgefährdende Nitrite entstehen. Damit das nicht passiert, gibt es Richtlinien der EU. Deutschland verstößt seit Jahren dagegen. Dass der EU-Kommission in Brüssel auch die strengeren deutschen Düngeregeln nicht reichen, das wurde heute klar, als Umweltministerin Svenja Schulze und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner beim zuständigen EU-Kommissar Kamino Vella in Brüssel waren. Peter Kapern berichtet.
Nach dem etwa 90-minütigen Gespräch klang Umweltministerin Svenja Schulze ein wenig wie eine Klassensprecherin, die sich gerade stellvertretend für ihre gesamte Klasse beim Schuldirektor einen Rüffel und eine lange Liste von Strafarbeiten abgeholt hatte.
Dass wir schneller werden, dass wir sehr klar sagen, welche Maßnahmen wir ergreifen, wie wir vor allen Dingen auch überprüfen, dass unsere Maßnahmen wirken. Und es ist uns nochmal sehr deutlich gemacht worden, dass wir einen detaillierten Plan vorlegen müssen. Also nicht einen netten Brief, sondern einen detaillierten Plan, was wir genau tun in Deutschland, um unser Trinkwasser sauber zu halten.
Seit 2012 verlangt die EU-Kommission von Deutschland, die gemeinsam beschlossenen Grenzwerte für Nitrat im Trinkwasser einzuhalten. Die liegen bei 50 Milligramm pro Liter. Doch statt unter diesen Grenzwert zu sinken, stieg die Nitratbelastung in Deutschland über Jahre sogar weiter an. Selbst eine Klage der EU-Kommission beim EU-Gericht in Luxemburg änderte nichts daran. Bis die Brüsseler Behörde mit einem förmlichen Vertragsverletzungsverfahren drohte und Geldstrafen von bis zu 850.000 Euro pro Tag. Im Juni verständigten sich dann Bund und Länder auf eine Liste von Maßnahmen, die endlich Abhilfe schaffen sollen. Bei der Düngung von Feldern in Hanglage soll häufiger ein größerer Abstand zu Gewässern eingehalten werden als bisher. Besonders nitratbelastete Regionen sollen als sogenannte rote Flächen ausgewiesen werden, auf denen der Einsatz von Gülle und Kunstdünger um 20% abgesenkt werden soll. Die Sperrzeit, in der auf solchen roten Flächen überhaupt nicht gedüngt werden darf, soll um bis zu 4 Wochen verlängert werden. Das alles und manches mehr soll dazu führen, dass in Deutschland die Grenzwerte wieder eingehalten werden. Den im Juni verabschiedeten Plan legte Umweltministerin Schulze gemeinsam mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner heute EU-Umweltkommissar Kamino Vella vor. Zu einer ersten Begutachtung, die nicht nur negativ ausfiel, wie Julia Klöckner anschließend sagte.
Wir fahren jetzt zurück mit dem Zeichen, es geht in die richtige Richtung. Es ist Schwung in der Sache und es ist Tempo reingekommen.
Aber Kommissar Weller verlangt eben Nachbesserungen. Vor allem will er sicherstellen, dass die Umsetzung der Maßnahmen und die Überprüfung ihrer Wirksamkeit schneller kommt, als er dies in den letzten Jahren von Deutschland gewöhnt war. Deshalb, so Julia Klöckner, müssen die Abläufe in Deutschland nun geändert werden. Die Länder müssen die Umsetzung der neuen Düngeverordnung bereits vorbereiten, bevor sie noch vom Bund verabschiedet ist.
Deshalb ist unser Ansinnen, mit den Ländern so eng im Gespräch zu sein und so eng in der Absprache zu sein, dass die Länder nicht erst beginnen, wenn der Bundesgesetzgeber fertig ist mit der Vorlage der Überarbeitung des Paketes. Viele Dinge müssen jetzt parallel laufen.
4 Wochen hat die Bundesregierung jetzt noch, um der EU-Kommission ihren endgültigen Aktionsplan vorzulegen. Erst danach wird Brüssel entscheiden, ob das Vertragsverletzungsverfahren gestartet wird oder nicht.
Und von dort berichtete Peter Kapern. Das Bundesschiedsgericht der Alternative für Deutschland hat Doris von Sayn-Wittgenstein wegen parteischädigenden Verhaltens aus der AfD ausgeschlossen. Einzelheiten aus Kiel von Anna Grusnick.
Der AfD-Bundesvorstand hält der schleswig-holsteinischen Politikerin vor, Fördermitglied des vom thüringischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Vereins Gedächtnisstätte gewesen zu sein. Der Verein steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Die 64-Jährige hatte die Vorwürfe bestritten. Die heutige Entscheidung des Bundesschiedsgerichts sorgt bei Doris von Sayn-Wittgenstein für Kopfschütteln. In ihrem Büro im Landtag in Kiel betont sie, dass es nicht die letzte Instanz sei.
Das ist vielleicht auf Parteiebene die letzte Instanz. Ich werde auf alle Fälle vor die ordentlichen Gerichte gehen. Und für mich ist dieses Urteil, man soll keine Urteilsschelte betreiben, aber das Bundesschiedsgericht hat entgegen eigener Regularien entschieden. Auch wir haben den Mündlichkeitsgrundsatz, der ist hier eklatant verletzt worden. Und für jeden, der ein bisschen politisch denken kann, ist ganz klar, dass dieses Urteil politisch gefärbt ist und mit Rechtsstaatlichkeit überhaupt nichts zu tun hat.
Das Parteiausschlussverfahren hatte den AfD-Landesverband Schleswig-Holstein Ende Juni nicht daran gehindert, die Landtagsabgeordnete erneut zu seiner Vorsitzenden zu wählen. Und während die Pressestelle der AfD mitteilt, dass Doris von Sayn-Wittgenstein nun auch nicht mehr Landesvorsitzende der AfD in Schleswig-Holstein sei, sieht das die 64-Jährige ganz anders.
Das Bundesschiedsgericht hat über meine Mitgliedschaft entschieden, aber nicht über meinen Vorsitz. Sogar Ludwig Erhard war Vorsitzender der CDU, ohne Mitglied zu sein. Und wir haben keinen Passus, wonach ich nur Vorsitzende sein kann, wenn ich Mitglied bin. Also ich finde den Fall sehr spannend und ich glaube, meine Mitglieder haben mich ja nicht gewählt, damit ein Gericht mich sozusagen außer Amtes setzt. Wir sind ja nicht in der Nazi-Zeit, Gott sei Dank.
In einem Schreiben will sie noch heute die Mitglieder der schleswig-holsteinischen AfD informieren.
Für mich ändert sich nichts. Ich habe das Vertrauen der Mitglieder, zumindest derjenigen, die mich gewählt haben. Und ich werde an meinem Kurs festhalten.
Bereits morgen steht eine weitere Entscheidung zu Doris von Sayn-Wittgenstein an. Im Dezember war sie ebenfalls mit Verweis auf die Unterstützung des als rechtsextrem eingestuften Vereins aus der AfD-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag ausgeschlossen worden. Gegen diese Entscheidung hatte sie geklagt, weil sie sich in ihren parlamentarischen Mitwirkungsrechten verletzt sah. Morgen nun will das Landesverfassungsgericht seine Entscheidung dazu bekannt geben.
Anna Grusnick berichtete. Mal eben schnell in zweiter Reihe parken, weil man nur kurz etwas zu erledigen hat. Das könnte in Zukunft nicht nur teurer werden, sondern auch einen Punkt in Flensburg kosten. Das sehen Pläne des Bundesverkehrsministeriums vor, zum Schutz der Radfahrer. Kai Clement hat die Reaktionen darauf gesammelt.
Theresa und ihre Mutter Heidi stellen gerade ihre Leihräder vor dem Reichstagsgebäude ab. Von dem neuen Punkteplan des Verkehrsministers haben sie noch nichts gehört.
Puh, da muss ich gerade selber überlegen, ob das Radfahren sicherer macht.
Sie kommen aus der Nähe von München, sind nur zu Besuch in der Hauptstadt. Einen Punkt in Flensburg für diejenigen, die in zweiter Reihe stehen, die Geh- oder Radwege blockieren. Das findet Tochter Theresa erstmal gewöhnungsbedürftig, denn daheim sei das Gerangel um die Verkehrsflächen gar nicht so groß.
Ich fahre nicht oft in Großstädten Fahrrad. Ich komme aus einer Kleinstadt.
Begeisterung dagegen bei Uli Nissen. Sie hat mit ihrer Anfrage im Verkehrsministerium die Nachricht überhaupt erst in die Welt gebracht. Die Frankfurter SPD-Abgeordnete meldet sich telefonisch aus ihrer Heimatstadt.
Sie müssten mal mit mir durch die Friedberger Landstraße zum Beispiel in Frankfurt fahren, wie oft da der Fahrradstreifen zugeparkt ist und wirklich dort dieses große Risiko sein. Da muss man über die Straßenbahn schienen und dann hängen zu bleiben dort ist einfach eine große Bedrohung?
Tatsache ist, im vergangenen Jahr verunglückten 88.850 Radfahrer, 11% mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Todesopfer stieg sogar um fast 17% an. Da reichten Geldbußen nicht aus, so sieht es Nissen. Das Verkehrsministerium hat erst vor knapp 2 Wochen neue Pläne zur Straßenverkehrsordnung vorgelegt. In den Eckpunkten heißt es, dass das Parken in zweiter Reihe auf Geh- und Radwegen sowie das Halten auf sogenannten Schutzstreifen für Radler künftig mit bis zu 100 Euro deutlich teurer werden soll. Von einer Punktevergabe war in dem 5-seitigen Papier dagegen keine Rede. Neu sei sie dennoch nicht, behauptet der Ministeriumssprecher.
Also wie gesagt, der Punkt war von Anfang an Teil des Maßnahmenpakets.
Keine gute Idee, so der verkehrspolitische Sprecher der FDP. Der Plan sei weltfremd, das könne jeder Paketbote bestätigen, der einfach keinen Parkplatz finde, sagt Oliver Luxitsch. Und?
Höhere Geldbußen für Falschparker machen generell Sinn. Hier allerdings auch einen Punkt in Flensburg zu verleihen, ist systemfremd, weil man sich bei der Reform 2014, bei der man ja von 18 auf 8 Punkte runtergegangen ist für den Führerscheinentzug, darauf geeinigt hat, dass nur Sicherheitsverstöße einen Punkt bekommen, also eine Reihe an Ordnungswidrigkeiten sind damals aus dem Punktekatalog ausgefallen.
Stefan Gelper, Radfahrexperte der Grünen, begrüßt dagegen vor allem mehr Sicherheit für Radfahrer.
Ich glaube, das ist richtig und wichtig.
Laut Zeitplan des Verkehrsministeriums durchläuft die überarbeitete Straßenverkehrsordnung seit Montag vor einer Woche die Ressortabstimmung. Sie soll möglichst noch dieses Jahr in Kraft treten.
Aus Berlin der Bericht von Kai Clement. Etwa 19 Millionen Menschen nutzen jährlich den ambulanten Bereitschaftsdienst der niedergelassenen Ärzte oder die Notfallambulanzen der Krankenhäuser. Die meisten suchen eine Klinik auf und die Folgen davon sind lange Wartezeiten und überlastetes Personal. Die Notfallversorgung muss daher neu organisiert werden, fordert der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen GKV. Johannes Kuhn berichtet.
Wer heute in die Notaufnahme eines Krankenhauses kommt, trifft dort sehr unterschiedliche Patienten, sagt Stefanie Stoff-Arnis vom GKV-Spitzenverband, dem Bundesverband der Krankenkassen.
Das sind zum einen Patienten, die seit 4 Wochen Bauchschmerzen haben, das sind zum anderen fiebernde Patienten, das sind Patienten mit Insektenstich und natürlich auch solche, die diffuse Schmerzen im Brustraum haben. Das liegt vor allen Dingen daran, dass der Notfallversorgungsbereich aktuell sehr ungeordnet ist.
Vor allem außerhalb der Arztsprechstunden wird die Situation unübersichtlich. Wenn es sich nicht um einen Notfall handelt, können Bürger unter der Telefonnummer 116 117 den nächsten Bereitschaftsarzt erreichen. Eigentlich. Das Problem, die Nummer ist vielen gar nicht bekannt. Und bei echten Notfällen habe das Personal im Rettungswagen oft keinen Überblick, ob ein Krankenhaus für die Notversorgung des diagnostizierten Problems überhaupt ausgestattet ist. Wulf-Dietrich Leber, Abteilungsleiter Krankenhaus beim GKV-Spitzenverband, fordert hier mehr Übersicht durch flächendeckende Digitalisierung, zum Beispiel von Informationen, welche Rettungsfahrzeuge und Hubschrauber gerade wo verfügbar sind und wie die Kapazität in den Krankenhausnotfallambulanzen gerade ist. Er zieht den Vergleich zur Paketverfolgung.
Die wissen auf 10 Minuten, wann jemand kommt. Und wenn sie dann ins Rettungswesen kommen, dann kann man nur zu dem Schluss kommen, wir transportieren unsere Pakete sehr viel verantwortungsvoller als unsere Patienten.
Die Vorschläge von Gesundheitsminister Jens Spahn, die Notfallversorgung zu vereinheitlichen, begrüßen die Krankenkassen deshalb. Sie unterstützen die Idee, die Nummer 116 117 zur medizinischen Ersteinschätzung zu nutzen. Auch ein Rettungsdienst, der über die Grenzen der Bundesländer hinweg organisiert ist, sei nötig. Eine zentrale Anlaufstelle für Notfallpatienten im Krankenhaus sei dringend geboten, so der Verband. Aber um diese einzurichten, brauche es keine neuen Gesellschaften. Das sieht Spahns Vorschlag vor. Stefanie Stoff-Arnis.
Wir schlagen vor, dass es eine zentrale Anlaufstelle an Krankenhäusern mit Notaufnahmen gibt, über einen gemeinsamen Tresen. Und wir schaffen hier die Möglichkeit, dass Patienten in die geeignete Versorgungsebene gelotst werden, dort Ansprechpartner finden rund um die Uhr.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hält einen Tresen ebenfalls für ausreichend, erinnert aber daran, dass die Wünsche auch finanziert werden müssen. Man vermisse ein Bekenntnis der Krankenkassen, die Mittel entsprechend aufzustocken, heißt es in einer Mitteilung.
Johannes Kuhn berichtete und jetzt hat mein Kollege Andreas Diehl die Pressestimmen von morgen.
Beherrschendes Thema darin die Zwangspause für das britische Parlament, die Premierminister Johnson durchgesetzt hat. Das ist ein Stoß ins Herz der britischen Demokratie und zeigt, wie eiskalt Johnson an seiner Macht festhält, empört sich der Reutlinger Generalanzeiger. In den westfälischen Nachrichten aus Münster heißt es, der neue Premier vergreift sich schamlos an den Rechten der Parlamentarier. Der Populist ist demaskiert. Eigene machtpolitische Interessen stellt er über demokratische Institutionen. Schlimmer noch, Johnson zwingt die Queen, für ihn Partei zu ergreifen. Die letzte Hoffnung bleibt ein Misstrauensvotum gegen den Premier. Möge es gelingen. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen erläutert, Johnson hat gezeigt, dass es beim Brexit nicht um das Wohl und Wehe der Nation geht, sondern um die Existenz der konservativen Partei. Ihr sitzt Europahasser Nigel Farage mit seiner Brexit-Partei im Nacken. Den Konservativen droht der Untergang, wenn es zu Neuwahlen ohne vollzogenen Brexit kommt. Der Mannheimer Morgen bemerkt, schon nach kurzer Amtszeit steht fest, seit der eisernen Lady Margaret Thatcher hat es keinen so radikalen Politiker mehr an der Regierungsspitze gegeben wie Johnson. Er will den Austritt Großbritanniens um jeden Preis. Damit spaltet er nicht nur das Land, sondern treibt es womöglich in den Ruin. Das Straubinger Tagblatt fragt dagegen nach der Verantwortung des Parlaments. Seit dem Austrittsreferendum im Juni 2016 hätte das Parlament mehr als genug Gelegenheit gehabt, sich auf einen Weg zu einigen. Das Austrittsabkommen mit der EU liegt vor. Es ist also schon genug Zeit ungenutzt verstrichen. Ob es jetzt auf die paar Wochen ankäme? Thema in der Neuen Osnabrücker Zeitung sind die vom Bundeskabinett beschlossenen Strukturhilfen für die Kohleregionen. Es ist natürlich kein Zufall, dass das Bundeskabinett gerade jetzt die Milliardenhilfen für die Kohleregionen gebilligt hat. Schließlich wird am Sonntag in Brandenburg und Sachsen gewählt. Was kann es da Schöneres geben als das Signal, wir lassen euch nicht im Stich, wenn die Verstromung von Kohle ausläuft und Tausende von Jobs wegfallen? Die Leipziger Volkszeitung ist nicht zufrieden. Dass in dem Gesetzentwurf nun Verpflichtungen zu Ansiedlungen von Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen sowie Investitionen in Straßen- und Schienennetzen verankert sind, ist zwar gut und belegt ein hartes Stück Arbeit der sächsischen Regierung. Es löst aber das Grundproblem noch nicht, den Wegfall von Arbeitsplätzen, vor allem in der Produktion. Dieses Problem sieht auch die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Der Staat kann gute Rahmenbedingungen schaffen, kluge Wirtschaftsförderung betreiben und Firmen unbürokratische Hilfestellung anbieten. Arbeitsplätze kaufen jedoch kann er nicht. Die müssen am Ende in den Unternehmen entstehen.
Dankeschön, Andreas Diehl. Und damit geht die Sendung Das war der Tag zu Ende. Ab 5.05 Uhr sind die Kollegen von den Informationen am Morgen wieder dran. Dann ein Thema, der Wald im Klimawandel. Ein Interview mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Am Mikrofon dieser Sendung war Christiane Kess. Ihnen einen schönen Abend. Ja.